Eben beim Yoga haben wir unseren Körper gestreckt und jetzt müssen wir den Geist wieder strecken, und zwar in Richtung Nirvana. Das ist ja unser Ziel und unser Thema vom Wochenende. Und ich hatte ja schon gesagt, dass es verschiedene Perspektiven und Zugänge gibt. Und ich möchte jetzt eine unter dem Gesichtspunkt der Biografie des Lebens, also des Buddha, anfangen, mal austesten. Und ich habe dabei ein paar Szenen aus dem Leben des Buddha ausgesucht und sie mal befragt, was sagt ihr uns denn zu dem Thema Nirvana? Und ich fange an mit einem kleinen Bericht von Ananda. Das war ja die rechte Hand des Buddha und er kannte ihn sehr gut. Und er sagte, aus deinem eigenen Mund, Buddha, habe ich gehört, dass ein Buddha eine ganze Reihe von ganz außergewöhnlichen Eigenschaften hat. Und eine Reihe dieser Eigenschaften, dieser Besonderheiten zeigt es sich schon bei dir kurz nach der Geburt. Und zwar habe ich Folgendes in Erinnerung, sagt Ananda. Als du gerade geboren warst, bist du mit zwei Füßen gleichzeitig auf den Boden angekommen, hast 7 Schritte nach vorne getan, hast nach Norden geguckt, hast dich links und rechts umgedreht und geguckt und dann ein gewaltiges Wort ausgesprochen. Und das kommt im Originalton. Der Kleine spricht so. Der Höchste bin ich in der Welt, der Erste bin ich in der Welt, der Erste bin ich in der Welt, das letzte Leben leb ich und nicht gibt es mehr ein Wiedersehen. Ich lasse mal das Wundersame beiseite, weil das nicht unser Thema ist, das müsste man nochmal besonders betrachten. Ich gucke nur im Zusammenhang mit unserer Fragestellung, was ist da über Nirvana gesagt? Und da ist eigentlich etwas ganz Erstaunliches passiert, weil der Kleine, wie auch immer, er Körper, Geist und Herz beherrscht, soll uns jetzt nicht interessieren. Jedenfalls hat der Kleine schon gesagt, ich habe ein ganz besonderes Leben vor mir. Es wird nämlich das letzte sein und ich werde zum Erwachen kommen und ich werde in diesem Leben Samsara, den Daseinskreislauf, ganz endgültig und für immer beenden. Für mich wird es keine Wiedergeburt mehr geben. Und das in einer Situation, wo sein Umfeld überhaupt keine Ahnung und Vorstellung hatte, was der Bub da sagt überhaupt. Ja. So, wie das ist, der kleine Siddhartha Gautama ist ja in einer Raja-Familie geboren. Also Raja sind so kleine regionale Könige. Und wenn da ein Kind zur Welt kommt, ist das natürlich ein Thema. Darüber wird gesprochen und die Nachricht verbreitet sich relativ schnell. Und die Legende sagt, diese Sensation, dass da dieser Kleine aufgetaucht ist und auch das alles noch gesagt hat, sei sogar bis in die Himmelsbereiche vorgedrungen. Also selbst die Götter haben Kenntnis genommen, ein Bodhisattva ist in der Welt erschienen. Ja? So, zur damaligen Zeit lebte ein Rishi, also ein Asket, ein Seher im Himalaya. Und der hatte die Eigenschaft, dass er sammlungsfähig war, er konnte sich konzentrieren, sammeln und hatte deshalb auch Jenseitsblicke. Und der hat mitgekriegt, dass sich die Götter so freuen. Er wollte natürlich wissen, was ist denn der Grund, was ist denn los hier? Und die haben ihm erzählt, ja, da ist im Königreich, der Sakya ist ein Kind geboren in der Königsfamilie. So, und der Seher natürlich macht sich sofort auf den Weg, geht da zur Familie hin und sagt den Eltern, zeigt mir mal das Kind, ich will das Kind mal sehen. Und er guckt sich den Jungen an und jetzt er seinerseits bestätigt auch das, was der Bodhisattva von sich gesagt hat, bestätigt er jetzt dem Kind in folgendem Vers. Die Bahn Erwachter wird vollenden, dieser Knabe. Er wird das rechte Reich mit rein geklärtem Auge begründen. vielem Volke Freund und Erbarmer sein und weithin leiten wird er heilig seinen Wandel. Also das ist eine Zukunftsperspektive. Denn dieser Mann erkannte auch an den 32 Daseinsmerkmalen, die uns in den Arbeitsgruppen schon beschäftigt haben, das ist ein besonderes Wesen, das ist kein Otto-Normalverbraucher hier im indischen Norden, sondern aus dem wird was. Entweder, sagen die 32 Zeichen, wird es mal ein Kaiserkönig, also ein weltbeherrschender König, oder ein Buddha, und der sagt voraus, also der wird mal Sambodhi erreichen, der wird das Erwachen vollenden, der wird aus dem Daseinskreislauf ausscheiden und wird bis dahin den Menschen demonstrieren, was ein Reinheitsleben ist. Er wird ihnen demonstrieren, was sie tun können, um diesen Schritten zu folgen und ähnlich innerlich zu wachsen. Und sein Streben wird vorbildlich sein. So, erstmal die Runde, erste Aussage, und die Familie war natürlich froh. Man denkt ja immer, das eigene Kind ist was ganz Tolles, das ist normal. Und wenn dann noch ein weiser Mann daherkommt, der das auch nochmal bestätigt, ist man noch besonders froh. Und wenn es noch ein künftiger Buddha ist, ja, was will man als Eltern mehr? Aber dann verändert sich auf einmal schlagartig die Miene dieses Asitus, der wird nämlich auf einmal sehr traurig, und das heißt, das ist auch ein Tränchen ihm sozusagen entfallen. Und die Eltern sind natürlich sofort irgendwie geschockt und denken, oje, was sieht er denn jetzt in der Zukunft? Ist da irgendein Hindernis? Geht's dem Kind oder dem späteren Mann mal schlecht? Passiert dem was? Aber Asito sagt, nee, keine Sorge, es geht im Moment gar nicht um diesen Gotama, diesen Siddhartha, ja, sondern es geht in dem Moment um mich. Denn mir ist klar geworden, bis das ein Buddha ist, bin ich dort. Ja, ich kriege diese Lehre nicht mehr mit und ich werde keinen Zugang mehr haben. Warum? Ich habe jahrelang ganz intensiv Samadhi geübt, also die innere Sammlung, und bin so weit vorgedrungen, dass ich die Formlosigkeit beherrsche. Also ich bin in den meditativen Zuständen der Formlosigkeit zu Hause, und wenn ich mal sterben werde, ja, da werde ich so weit, in Anführungsstrichen, weg sein von dem weltlichen Erleben, dass ich von dem Buddha, dem künftigen Buddha, nichts mitbekomme und sozusagen die Lehre mir aus den Händen entgleitet. Ich sehe den künftigen Buddha und kann seine Lehre nicht mitkriegen. Aber er denkt nicht nur an sich, sondern ruft seinen Neffen, ist es glaube ich, Nalaku heißt er, und sagt dem, hör zu, was ich dir sage. In einigen Jahrzehnten wird ein Buddha hier über diese Erde gehen. Und wenn das bekannt wird, dass ein Buddha hier lehrt, dann gehst du dahin und hörst dir an, was der zu sagen hat. Und er macht es auch, hat allerdings 35 Jahre gewartet, bis es soweit war, hat aber den Ratschlag seines Onkels befolgt, ist zu dem Buddha gegangen und auch später ein Heiliger geworden. Also soweit der Hinweis, dass schon zu Beginn des Lebens von Siddhartha Gautama das Thema Nirvana präsent war. Das war schon in den ersten Momenten das entscheidende Ziel oder das, was das Leben bestimmt hat. So, jetzt machen wir mal einen relativ langen Sprung oder eine schnelle Bewegung und gucken uns an, was mit diesem jungen Mann später passiert. Wir lassen Jugend, Kindheit aus und kommen in die Zeit, wo Buddha noch nicht Buddha, der Bodhisattva, seine Familie verlässt, um auf den Weg zu gehen. Und er sagt, ich mache mich jetzt auf die Suche. Er hat nur angekündigt, was er mal erreichen will, aber hat das ja noch nicht erreicht. Ich mache mich jetzt auf die Suche. Und zwar auf die edle Suche. Jeder sucht irgendwas im Leben. Aber ich will nicht das suchen, was alle anderen schon vergeblich gemacht haben und immer wieder machen, ohne dass da was Gescheites dabei rauskommt. Ich will sozusagen eine Alternative finden zu dem, was das normale Leben hier zu bieten hat. So, was macht man da zuerst? Man guckt, wer weiß mehr als ich? Wo kann ich was lernen? Und da geht er auch zu verschiedenen Lehrern und erreicht die Top-Leute der damaligen Zeit, hat er sehr intensive Schulungen. Man sagt auch, dass er die Veden studiert und, und. Aber vor allen Dingen beschäftigt er sich schon sehr frühzeitig mit der inneren Entwicklung, mit der Sammlung, mit der Entfaltung der Vertiefungen. Und seine beiden Hauptlehrer sind ja Spezialisten für die Formlosigkeit. Also das ist das, was er da erst einmal lernt. Aber er sieht auch, dass das ein Irrweg ist, oder sagen wir besser, dass das ein Weg ist, der in eine Sackgasse landet, weil irgendwann Schluss ist. Und auch wenn seine Lehrer sagen, also weiter geht's nicht, das ist das, was der menschliche Geist erreichen kann, gib dich zufrieden. Hat der Buddha intuitiv gemerkt, ja, das ist auch nur etwas Gewordenes, was Zusammengesetztes, Bedingtes, und weil das so ist, wird das irgendwann wieder enden. Selbst wenn eine Wiedergeburt in einem solchen Bereich sozusagen äonenlang währt, ja, nicht vergleichbar mit der Kurztaktigkeit des menschlichen Lebens, ist es doch nicht das Ende der Problematik, sondern einfach nur eine Variante von den Möglichkeiten. So, und dann erinnert er sich an eine frühe Begebenheit in seiner Kindheit, wo er spontan und nicht wissend, was passiert, die erste Vertiefung erlebt. Da erinnert er sich wieder dran und fragt sich erst, mag das jetzt die Lösung sein? Kann das der Weg sein zur Freiheit? Und sofort sagt ein anderer Teil seines Geistes, ja, das ist der Weg, den Weg verfolgst du weiter. Und das tut er auch und erreicht dann in relativ kurzer Zeit dann Nirvana. Das heißt, nach 7 harten Jahren, ich habe jetzt ausgelassen die Zeit, wo der Bodhisattva eine sehr strenge und harte Askese vollzogen hat, hat ja auch probiert, sozusagen mit Gewalt diesen Zustand zu erreichen, ist ihm nicht gelungen, aber am Ende, wie gesagt, auf den Wegen der inneren Sammlung ist das passiert. Und dann fasst er diese Erfahrung oder das Ergebnis dieser Erfahrung in diesem folgenden Satz zusammen. Und ich, der ich selber der Geburt, Alter, Krankheit, Tod, Schmerz und Schmutz unterworfen, die davon freie, unvergleichliche Sicherheit, das Nirvana suchte, fand die Geburtlose, Alterlose, Krankheitslose, Todlose, Schmerzlose, unvergleichliche Sicherheit, das Nirvana. Also als Kind hat er gesagt, da will ich hin. Und jetzt im Alter von 35 Jahren sagt er, da bin ich jetzt tatsächlich angelangt. Also ich habe nicht nur die Alternative gesucht, ich habe sie auch gefunden. Er hat, um das in unserer Sprache zu sagen, Nirvana erlebt und er hat sie als Befreiung erlebt. Das ist ja gerade das Entscheidende. Es war nicht irgendein weiteres Erlebnis zu den anderen, die man ohnehin hat, dazu, sondern es war ein unvergleichliches Erlebnis von Befreiung. So, von was? Das hat er eben in diesem kurzen Satz gesagt. Das ist die Befreiung von der Beeinträchtigung des Körpers. Und wodurch wird man beeinträchtigt? Geboren werden, altern, Krankheit, Tod. So, erledigt. Wovon wird man noch befreit? Von Schmerz. Sei es geistig, sei es seelisch, geistig, körperlich, weg. Ein für alle Mal aus, diese Abhängigkeit. Und das ist noch dazu gesagt, man ist befreit von Schmutz, also von all dem Unreinen, Unschönen, Unangenehmen, was das Leben noch mit sich bringt. Und das Ganze kann man auch positiv formulieren, das hat er getan. Nirvana ist für ihn oder war für ihn auch die unvergleichliche Sicherheit. Sprich, das Ende von Angst, von Sorge, von Bedrückung, von irgendwelcher geistiger Not. Positiv formuliert, er ist eingetaucht in eine namenlose Geborgenheit. So kann man das vielleicht auch ein bisschen poetisch sagen und hat zugleich ein bisschen ein Gespür dafür, was das ist. Eine namenlose Geborgenheit, wo man zu Hause ist. Und immer mal wieder gebraucht er auch Bilder, um das so ein bisschen zu verdeutlichen. Er sagt, das ist das sichere Eiland, wo ich angelandet bin. Nicht, das ist das gefahrlose Ufer. Vorher war ich in verschiedenen Gefahren, war da ausgesetzt. Jetzt bin ich an dem Ufer, wo es keine Gefahr mehr gibt. Und der letzte und wichtigste Punkt, darüber hinaus gibt es nichts mehr. Das ist also ein unübertroffener Zustand. Ich brauche mir keine Gedanken zu machen, was jetzt, was muss ich jetzt noch erledigen, was steht jetzt noch an, was fehlt noch. Sondern das ist ein Komplettpaket, ja, wo alles getan ist, was zu tun war. Und damit ist auch das Ende des persönlichen Strebens und Wollens eingetreten, weil wenn du alles hast, brauchst du nichts mehr zu suchen. Und wieder formuliert er das für sich, er macht es immer so, dass er sich das selbst klar macht, was jetzt passiert ist und es anderen klar macht. Und er sagt sich jetzt, die klare Gewissheit ging mir auf, für ewig erlöst bin ich, das ist das letzte Leben und nicht mehr gibt es ein Wiedersein. Das ist ein interessanter Punkt, über den kann man schnell hinweglesen. Aber hier lernen wir, dass es neben dem Erreichen des heilen Zustandes noch was Zweites gibt, nämlich das Wissen, dass man den heilen Zustand erreicht hat. Das ist nicht immer so, dass man auch weiß, was mit einem los ist, aber in diesem Falle kommt beides zusammen. Erlösung tritt ein, gleichzeitig mit der Kenntnis, ja, das ist jetzt sozusagen erledigt. Wissensklarheit der Erlösung. Vimutti Jnana Dasana heißt es. Und diese Erlösung, um uns das nochmal plastischer zu machen, ist ja eine doppelte. Die Erlösung betrifft einmal das, was wir Herz nennen, das Psychische, das Seelische. Und da ist man einfach frei von Dukkha. Von allem, was einen bedrängt, was wehtut, was einen belastet, was man nicht will. Das ist sozusagen alles weg und es kann auch nicht mehr geschmälert werden oder rückgängig gemacht werden, weil diese Erlösung, sagt der Buddha, ist Akupa. Sie ist unerschütterlich, die ist absolut und da kann keiner mehr drehen und was machen, da gibt es auch keinen Rückfall mehr. Und der zweite Aspekt ist die Befreiung auf der geistigen Seite. Angedeutet habe ich das schon eben mit der Wissensklarheit. Denn mit dieser Befreiung wird man auch Unwissenheit los. Alles, was bisher das Leben bestimmt hat an Anschauungen, an falschen Anschauungen, an Ideen, an Illusionen, an Kopfwirrsal, ist auch weg, weil Avijja, das Nichtwissen, verfliegt, sich auflöst und Vijja, Wissen, an die Stelle tritt. Und dazu gehört eine ganze Menge, ich werde dazu insbesondere morgen noch mehr sagen. Aber Wissen bedeutet auch, dass sich ganz andere Quellen von Erkenntnis auftut. Wir gucken ja mit unseren Augen, Ohren, wo wir was lernen und erfahren können. Der Rest macht dann der Geist, der sich was ausdenkt. Aber hier entstehen durch neue, andere geistige Fähigkeiten Wissenszugänge und Potenziale, die sich der normale Mensch nicht vorstellen kann. Ich denke nur an das himmlische Auge oder will das nur erwähnen. Oder die Rückerinnerung, die allein beide schon solche Unmengen von Wissensdaten liefern, dass es einen riesen geistigen Computer braucht, um die zu verarbeiten. Aber dazu kommen wir später nochmal. Und jetzt ist also genau das eingetreten, was der Siddhartha der Kleine bei seiner Geburt oder nach der Geburt gesagt hat. Da will ich hin und jetzt ist er. Ein Punkt habe ich schon ein paar Mal erwähnt, ich werde es aber immer wieder tun, weil das der entscheidende Punkt ist, dass Nirvana ein Wohl ist. Und deshalb spricht der Erwachte auch immer, immer wieder vom Wohl der Erlösung. Zu einer Zeit weilte der Erhabene, nachdem er eben erwacht war, bei Uruvela am Ufer der Naranjara am Fuße des Baumes der Erwachung. Und der Erhabene saß 7 Tage lang in einer einzigen Haltung mit verschränkten Beinen am Fuß des Baumes der Erwachung, das Wohl der Erlösung erfahrend. Also das muss man sich vorstellen, selbst der Riesengeist eines jetzt Buddha braucht erstmal 7 Tage, um sich mit dieser neuen Dimension vertraut zu machen. Ist also nicht einfach so, ach, heute geht mir's aber gut. Ja, das kennen wir ja. Sondern da bin ich jetzt in einer neuen, anderen Dimension, in der ich erstmal richtig zu Hause sein muss. Mich muss die Türen und Ausgänge sozusagen mal erkennen lernen. So, das ist das Wohl der Erwachen. Und das ist etwas, das ist eben wie Nirvana heute Morgen besprochen, etwas, was man nicht recht sich vorstellen kann. Es ist ein Datum, man kann sich orientieren, was Wohl, Freude, Glück ist, aber man kann sich sozusagen die Potenzen nicht vorstellen, in denen das auftreten kann. Und das macht er sich 7 Tage lang, das hatte ich eben erwähnt. Und es schließen sich dann noch 3 weitere Wochen an, wo er noch die verschiedenen Facetten alle der Reihe nach nochmal einzeln durchgeht. Darüber werde ich auch nochmal sprechen. Und jetzt zieht er rückblickend nochmal eine Bilanz in Bezug auf das, was die vorigen Jahre, die vorigen Jahrtausende, die vorigen Leben alle mitgebracht haben. Also er guckt jetzt, was ist denn die Qualität des Samsara. Da sagt er, erlöst wahrlich bin ich von dem so mühseligen Tun. Glücklich erlöst wahrlich bin ich von dem so mühseligen Tun, das ganz und gar zwecklos gewesen ist. Wohl mir, dass ich standhaft und besonnen achtsam zum Erwachen gekommen bin. Also hier wird die Qualität des glücklich beendeten Samsara nochmal charakterisiert. Samsara ist diese Wanderung, ja, die anfanglos ist, ohne Unterbrechung ist, sinnlos, ziellos, orientierungslos, wo es mal aufgeht, mal abgeht, wo es mal nach links, nach rechts, aber wo nirgends ankommen ist, wo nirgends gesagt werden kann, hier ist es in Ordnung, hier bleibe ich. Oder wer es ein bisschen abstrakter wissen will, all die unendlich vorzustellenden Jahre, die er verbracht hat, das war nichts anderes als eine ständige Umwälzung der 5 Daseinsfaktoren. Nicht? Man hat mal das eine mehr ergriffen, ist man mehr in die Körperlichkeit gegangen, mehr in den Gefühlsbereich, dann war man mehr in Aktivist tätig und aktiv und. Aber immer nur ein Umwälzen und Umgestalten dieser 5 Bausteine der Existenz. Und was er hier besonders betont, ist Sankara, also die Aktivität des Streben. Und da wird ihm deutlich, all das, was ich über die vielen, vielen, vielen Jahre gemacht habe, all die Anstrengungen, also die Mühen, das Probieren hin und her, war alles für die Katz. Das war sinnlos, das hat zu nichts wirklich geführt, außer zu ständigen Wiederholungen von dem, was man ohnehin nicht mehr braucht. Das ist das Stichwort übrigens anders ausgedrückt von Karma. Ja, Karma ist das Wirken, wo die Wesen nichts anderes tun, als immer wieder neue Ich-Erscheinungen, immer nur neue Welterscheinungen produzieren und glauben, dass irgendwann mal eine Konstellation auftaucht, die wirklich auf Dauer befriedigend ist. Und da stellt er jetzt fest, ja, das geht nicht. Und alles, was bis jetzt passiert ist, war umsonst. Wenn es nicht gewesen wäre, wäre kein Unterschied. Und da gratuliert er sich. Da sagt er, ja gut, dass du so standhaft warst, dass du dran geblieben bist und dich von diesem Weg nicht hast abbringen lassen. So, wie geht's weiter? Siddhartha Gautama ist jetzt ein Buddha und nach längerer Zeit der Zurückgezogenheit, das sage ich gleich noch was, nimmt er nun langsam wieder Kontakt zu seiner Umwelt auf. Das erste Wesen, das überhaupt auftaucht, ist natürlich, in Anführungsstrichen, natürlich Mara. Dem das gar nicht passt, also der Versucher dieser Welt, dem passt das natürlich gar nicht, dass der eine den Ausweg gefunden hat, dass der weg ist sozusagen und dann vielleicht auch jetzt noch anfängt, den Leuten zu erzählen, was die machen sollen. Also der taucht zuerst auf und will da fummeln, ja, aber hat nicht funktioniert, wissen wir. Dann taucht ein Brahmane auf, ich übergehe das, nenne das nur kurz. In der zweiten Woche ist es ein Tier, der Naga-König Mucchalinda, der ihn in einem großen Sturm sozusagen vor Wind und Wetter und Wasser bewahrt. Und in der vierten Woche wird es langsam sozusagen menschlich. Da tauchen zwei Kaufleute auf, Tapusa und Balika. Und es ist interessant, das hat mich selbst erstaunt, denn diese beiden Laien sind die ersten Anhänger des Buddha. Nicht etwa, wie man vermuten könnte, dass das Mönche oder Nonnen waren. Nein, es waren zwei Laien, die zuerst sich als Anhänger bekannt haben und die Zuflucht genommen haben. Und die zwei haben eine besondere Eigenschaft, sie haben nämlich eine zweifache Zuflucht. Wenn wir Zuflucht nehmen, nehmen wir zu Buddha, Dhamma und Sangha. Aber den Sangha gab es noch gar nicht. Also haben die beide zweifache Zuflucht genommen zu dem Buddha und zur Lehre, die es im Übrigen auch noch nur rudimentär gab, denn die war ja nicht aufgebracht. Und zuletzt, das war in der Tradition sozusagen immer ein wichtiger Punkt, tauchte eine Brahma-Gottheit auf, Brahma Sahampati, der, wie wir wissen, den Buddha doch ja animiert hat, lehr doch. Und da sagt er, ach, hat gar keinen Zweck eigentlich, die Leute wollen das nicht hören und wenn sie es hören, verstehen sie das nicht, also lass es, macht mir nur Ärger und Verdruss, das zu machen. Aber Sahampati sagt, du, da gibt es Wesen mit wenig Staub auf den Augen, die werden deine Lehre verstehen und wenn du still bist, gehen die alle verloren. Fußnote, der Buddha muss nicht überzeugt werden, ja. Nur der Buddha hat keinen missionarischen Drang. Der muss jetzt nicht sagen, so, ich weiß was, jetzt sollen es alle wissen. Sondern das ist buddhistisches Prinzip. Wenn du gefragt wirst, antworte. Aber geht jetzt sozusagen auf die Leute zu, schüttel sie und sag, so, ich habe eine Vorbotschaft für euch. Das ist aber nur am Rande. So, das ist jetzt die Konstellation, in der der Buddha anfängt, Kontakte aufzunehmen, unter die Leute zu gehen und jetzt über diese Dinge zu kommunizieren. Und da will ich an eine Szene erinnern mit einem Asketen auch, der ihm unterwegs begegnet, der heißt Upako. So, und dieser Upako, ähnlich wie Dono heute Morgen, der spricht ihn an. Er sagt zu dem Buddha, heiter, o Bruder, ist dein Angesicht, hell die Hautfarbe und rein. Wer ist wohl dein Meister? Oder zu wessen Lehre bekennst du dich? Antwort, auf diese Worte sprach ich zu Upako, dem nackten Büßer. Allüberwinder, Allkenner bin ich, von allen Dingen ewig abgeschieden, durch mich allein belehrt. Wen könnte ich nennen, also als Lehrer? Der höchste Meister bin ich. Ein einzig Allvollendeter, ein vollkommen Wahnerlöschender. Upako, so glaubst du also, Bruder, dass du der Heilige bist, der unumschränkte Sieger? So, so, das glaubst du also mal. Mir gleich werden Siegende, ist Wahnvertilgung ausgeübt, besiegt hab ich das Sündige. Darum bin ich der Sieger. Aus der Übersetzung wird nicht ganz klar, dass in Pali sieht man, dass der Buddha sagt, ich bin ein Sammasambuddha, ich bin ein vollkommen erwachter Buddha. Auf diese Worte erwiderte Upako, der nackte Büßer, wenn's denn so wäre, Bruder, na, wir würden sagen, es wäre schön wär's, schüttelte das Haupt, schlug einen Seitenweg ein und entfernte sich. Ja, muss man sich mal vorstellen. Interessant ist das insofern, als die normalen heiligen Geschichten so gehen, da kommt einer, alle hören zu, alle sagen toll, prima. Und das ist nach unserer Einschätzung erstmal ein Fehlschlag, ja? Weil der Buddha kommt hin und sagt, hört, ich bin der Buddha, ich bin ein Allerwachter, ich bin ein Sieger, ich bin der Chef sozusagen. Und der andere sagt, ja, ja, so, das wäre schön, aber gut, mach, ja, alles Gute dir, mach's gut. Ja. Und geht weg. Noch eine Anmerkung, auch das geht natürlich gut. Das muss gut gehen, sonst würde irgendwas nicht stimmen. Dieser Upako macht nämlich den großen Fehler, er heiratet, ja. Und kriegt Kinder und alles drum und dran, ja. Und irgendwann erinnert er sich, da war doch mal einer, der hat gesagt, du, ich bin das los, ja. Und da hat er ihn gesucht, ja, und nach langen Wanderungen hat er auch irgendwo in Nordindien hat ihn gefunden. Er hat gesagt, also ich bin der von damals, wie wär's, können wir es nochmal probieren. Ja. Und ich mache es ein bisschen, es war ernsthafter wahrscheinlich, ja. Und okay, also lange Rede, kurzer Sinn. Upako ist da auch dann raus aus der Nummer am Ende, ja. So, also jetzt mal die Substanz. Was geschieht da? Der Buddha wird erstmal gefragt, wer bist du? Das ist so üblich, wer ist dein Lehrer? Das ist so die Standardformulierung, von wem hast du was gelernt? Ja, damit man die Menschen auch in eine Schublade packen kann. Und der Buddha sagt jetzt, ich habe das Entscheidende überhaupt von niemand gelernt. Das habe ich selbst entdeckt. Ich habe sozusagen den Weg gesucht, gefunden, beschritten und da bin ich da. Und dann sagt er noch ein paar Superlative, also besser geht's eigentlich gar nicht. Ich bin der Größte, ich bin der Erste, ich bin der Einzige, ich bin der Beste und so. Also wenn wir das hören würden, würden wir vielleicht auch sagen, ja, ja, es ist gut, herzlichen Glückwunsch. Und würden es auch nicht sehr ernst nehmen. Aber trotzdem ist da schon ein Element, auch ein Positives drin gewesen, weil auch Upako gesehen hat, das ist kein normaler, denn es hieß ja, du strahlst irgendwie, du hast eine Ausstrahlung, die außergewöhnlich ist, deine Hautfarbe ist hell und rein, also da hat sich physisch etwas manifestiert, auch nach außen gezeigt, was in der Psyche des Buddha angelegt war. Und das ist offensichtlich auch in den Geist von Upako eingedrungen und hat ihn später auch animiert, dieser Sache nochmal nachzugehen. Warum war der Buddha auf dem Weg nach Benares? Das war nämlich die Richtung, wo er hin wollte. Der Buddha hat sich nämlich überlegt nach dem Gespräch mit Brahma Sahampati, wem kann ich denn zuerst die Lehre darlegen? Und im alten Indien galten die Lehrer viel. Und da fielen ihm seine beiden großen Lehrer Uttaka Ramaputta und Alara Kalama in umgekehrter Reihenfolge ein. Und er sagte sich, die beiden wären geeignet. Erstens, ich bin ihnen dankbar. Und zweitens, die waren so weit, die bräuchten vielleicht nur noch so einen kleinen Stips und dann würden sie den Rest von Verblendung auch noch ausräumen. Aber da kriegt er mit, dass der eine vor 7 Tagen gestorben ist und der andere gerade am Tag zuvor. Die hatten ein ähnliches Schicksal wie Asito auch. Das waren ja Mystiker, die in dem Formlosen zu Hause waren. Die sind sozusagen auch auf, hätte fast gesagt, nimmer wieder sehen, entschwunden, also nicht mehr zugänglich. Und darauf fiel ihm ein, dass er ja früher mit 5 Gefährten lange Zeit unterwegs war und dachte sich, ja, das sind die geeigneten, ich suche die auf, hat mitgekriegt, dass die in Benares leben zurzeit, denen erkläre ich das, da ist das gut angebracht. So, das macht er, geht dahin, findet seine Gefährten und die sehen ihn von weitem kommen. Und die sagen, ja, guck, da kommt der. Ja, früher war der einer von uns, streng, asketisch, richtig drauf, und dann ist er abgerutscht in die Laschheit und in Luxus. Also wenn der kommt, kann er sich hinsetzen, soweit reicht unsere Freundschaft, aber wir werden ihm nicht entgegengehen, wir werden ihm Robe und Schale nicht ablegen und ihm die Füße nicht waschen, all das nicht, aber wenn er sitzen will, in Gottes Namen. Aber wie das Leben manchmal ist, es kommt anders, als man denkt. Und zwar, es kam so. Der Buddha berichtet. Je mehr ich mich aber näherte, desto weniger vermochten die fünf verbündeten Mönche bei ihrem Entschluss zu verharren. Einige kamen mir entgegen und nahmen mir Mantel und Schal ab. Einige baten mich, Platz zu nehmen. Einige machten ein Fußbad zurecht und sie gingen mich mit dem Namen und dem Bruderwort an. Also sie haben angesprochen, ja, Bruder Gautama, wie sie das früher erkannt haben. Offensichtlich muss die körperliche Erscheinung des Buddha, das habe ich eben schon mal angedeutet, wirklich beeindruckend gewesen sein. Aber nicht nur die Physis, sondern das, was in der Physis sich an Geist, an Chitta und Freiheit manifestiert. Die Freiheit war sozusagen sichtbar. Und nur dieser Eindruck, ohne dass da ein Wort jetzt gefallen ist, nur dieser Eindruck hat bewirkt, dass die sich völlig gedreht haben und genau das Gegenteil von dem gemacht haben, was sie vorher sich vorgenommen hatten, ja. Und der Buddha stellt sich jetzt ihnen in seiner neuen Qualität vor. Da ist nämlich nichts mehr von Bruder Gautama, das war früher, sondern da ist jetzt ein anderer. Er sagt, ich bin ein Arahant, ich bin ein Geheilter, ich bin ein Tathagata, einer, der Freiheit erreicht hat, der das Todlose gefunden hat. Und ich bin bereit, euch diese Wahrheit vorzutragen. Ich kann euch das lehren und sage euch, wenn ihr dieser Lehre folgt, werdet ihr auch den Ausweg finden wie ich. Ihr erinnert euch, er sagte zu Upako, mir gleich werden ja siegen. Das ist anders als in vielen anderen Religionen, wo die große Distanz immer bleibt. Der Chef ist immer der Chef und die anderen bleiben immer schön sozusagen in der Loge oder im Parkett irgendwo. Und der Erwachte sagt was ganz anders. Er sagt, wer denselben Weg geht, kommt am selben Ziel an. Ihr könnt genau dieselbe Freiheit erreichen oder die entscheidende Freiheit wie ich. In seinen Worten, geheilt ist ihr Mönche der Vollendete, der vollkommen Erwachte. Leiht Gehör, die Todlosigkeit ist gefunden. Ich führe ein, ich lege die Lehre dar. Und der Führung folgend werdet ihr in gar kurzer Zeit jenes Ziel, um dessen die edlen Söhne gänzlich von Hause in die Hauslosigkeit ziehen, die höchste Vollendung der Heiligkeit noch bei Lebzeiten euch offenbar machen, verwirklichen und verlangen. Es ist ja ein Angebot. Aber jetzt bleibt die Gruppe erstmal skeptisch, ja, weil ihr Vorurteilshaftigkeit, die noch im Kopf ist, die sagt ihnen, das kann doch gar nicht sein. Der hat vorher mit seiner strengen Askese, mit seiner großen, großen Anstrengung nichts Entscheidendes erreicht. Dann ist er abtrünnig geworden, hat uns sozusagen verraten, ist in das Luxusleben zurückgekehrt, hat nämlich wieder Reisbrei gegessen. Und jetzt kommt er auf einmal und sagt, ich bin der Buddha. Das kann doch nicht stimmen. Also, nee, wollen wir nicht hören. Der Buddha nochmal dasselbe, hört zu, ich kann euch was sagen. Nein, ist gut. Nochmal, dreimal. Normalerweise ist es so, wenn es heißt dreimal nein, ist vorbei. Dann kommt nichts mehr. Aber in diesem Falle, letzte Chance, der Buddha, habt ihr mich jemals so reden gehört wie jetzt? Nein. Das nicht. Okay, dann nehmt doch das ernst, was ich sage. Probiert es wenigstens aus. So, und damit war das Eis gebrochen. Ja, damit hat er einen Zugang gefunden. Damit war wenigstens so viel Vertrauen aufgebaut, dass die fünf wenigstens bereit waren, mal zuzuhören. Und nachdem sie gehört haben, was da zu hören war, ja, dann ging alles doch relativ schnell. Das Eis war, wie gesagt, gebrochen. Und kurze Zeit später war das etabliert, was wir heute Sangha nennen. Also der Mönchsorden war da mit den ersten Fünfen. Und dann ging das relativ schnell, weil aus diesem kleinen Trüppchen ist relativ bald eine größere Bewegung geworden. Der Buddha ist in Nordindien eher dann bekannt geworden und irgendwann heißt es, dass ihm ein besonderer Ruf vorangegangen ist, wo genau das drin enthalten ist, was uns ja interessiert, der Ausdruck dafür, dass das ein Befreiter, ein Erwachter ist. Und dieser Ruf, Neumann sagt der Ruhmesruf, der lautet so: Das ist wahrhaftig der Erhabene, der vollkommen Erwachte, vollendet in Wissen und Wandel, zum Heil gekommen, der Weltkenner, der beste Lenker der anzuleitenden Menschen, der Meister der Himmelswesen und Menschen, erwacht erhaben. Das ist das, was man auch kontempliert, wenn man die Qualitäten eines Buddha kontempliert. Dann sind es diese Eigenschaften, die hier genannt sind. So, das waren ein paar Szenen aus dem Leben, wo ihr gesehen habt, wie unterschiedlich sozusagen die Situationen waren, in denen das Thema Nirvana, Befreiung, Erwachen aufgeploppt ist und wie der Buddha damit umgegangen ist. Und jetzt will ich noch in einem zweiten Teil der Frage nachgehen, wie sich der Buddha selbst immer wieder gestellt hat. Denn er hat sich gefragt, bin ich denn wirklich erwacht? Wenn ich das behaupte, behaupte ich das zu Recht? Stimmt das überhaupt? Bin ich tatsächlich ein Buddha? Und er hat eine ganze Reihe von Prüfungen angestellt, wo er der Frage nachgegangen ist. Wie kann ich denn erklären oder mir selbst und anderen verdeutlichen, dass ich ein Buddha bin und das nicht einfach nur behaupte? Und diese Frage beantwortet der Erwachte schon in der allerersten Lehrrede zu den fünf Mönchen, von denen ich eben gesprochen habe. Schon da ist es sofort auf der Tagesordnung, um das klar zu machen. Ich bin nicht irgendeiner, der was behauptet. Ich bin kein Guru, der irgendwas sozusagen von sich sagt, sondern ich kann das nachweisen, dass das so ist. Und das macht er anhand der vier edlen Wahrheiten klar. Die vier Wahrheiten, und das ist Kernpunkt auch unserer Anschauung, sind das A und O, sie sind die Essenz der Lehre. Und der Buddha machte sie selbst deutlich, nur wenn du ein richtiges Verhältnis zu diesen vier Wahrheiten hast, wenn du mit denen vollkommen klar bist, dann kannst du dich auch einen Buddha nennen. Und wird es kompliziert, weil es 12 Aspekte sind, die man sich klar machen muss, um sagen zu können, jawohl, ich habe es geschafft. Aber die sind leicht nachvollziehbar. Die ersten vier beziehen sich darauf, dass man jede Wahrheit auch kennen muss. Man muss ja die Inhalte kennen, man muss ja wissen, um was es geht. Erstens Dukkha. Zweitens Durst und Wissen als Ursache. Drittens Aufhebung von den beiden. Ist Nirvana, viertens der achtfache Weg. Zweitens ist ihm klar geworden, dass zu jeder dieser vier Wahrheiten eine Aufgabe gehört. Nicht einfach nur hören. Aufgabe bei Dukkha, man muss Dukkha verstehen. Und zwar bis zum Grund. Aufgabe bei Durst, man muss ihn überwinden. Aufgabe bei Nirvana, man muss es erreichen. Aufgabe beim achtfachen Pfad, man muss ihn gehen. So. Dritte Abteilung, und das schließt das Ganze, die Prüfung, habe ich das auch erledigt? Antwort des Buddha, ja, ich habe Dukkha vollkommen durchschaut. Ich habe Durst, Unwissen vollkommen ausradiert. Ich habe Nirvana erreicht, und bin den Weg des Erwachens bis zum Ende gegangen. Und das ist seine Bilanz. Wenn das klar ist, diese 12-fache Klarheit in Bezug auf die vier Wahrheiten, dann bist du wirklich ein Buddha. Also kann ich von mir behaupten, ich bin tatsächlich einer. Jetzt könnte man sich eigentlich zufrieden geben damit. Ja, ist in Ordnung. Aber der Buddha war ein unglaublich gründlicher. Ja, und sagt, okay, guck mal noch mal eine andere Ecke. Ich habe ja gestern Abend in meiner Einleitung gesagt, dass diese Selbstprüfungen des Buddha uns auch immer noch mal erinnern an die Kernaussagen der Lehre. Deshalb trage ich das auch noch mal vor. Da kann man noch mal rekapitulieren, was zum Erwachen sozusagen inhaltlich gehört, was man sozusagen klar sich machen muss, damit dieses Phänomen Erwachen auch real ist. Ja, was ist das nächste Wichtige außer den vier Wahrheiten? Das sind fünf Daseinsfaktoren. Da will ich dir die Prüfung nochmal vorlesen, die er sich aufgestellt hat. Vor meinem Erwachen, als ich noch ein nicht vollkommener Erwachter war, als Bodhisattva noch, da kam mir dieser Gedanke. Was ist wohl bei der Körperlichkeit Genuss? Was ist Elend und was ist das Entrinnen? Was ist wohl das Gefühl oder beim Gefühl? Was ist bei der Wahrheit, bei der Wahrnehmung? Was ist bei den Gestaltungen? Beim Bewusstsein, Genuss, was ist Elend und Entrinnen? Also hier ist im Fokus die fünf Upadana Kanda, die Bausteine der Existenz, und die muss man dreifach prüfen. Was taugt dabei? Was ist das Anziehende dabei? Wäre bei den fünf Kandas nichts Befriedigendes, Schönes dabei, wird man sich nicht drum kümmern. Was ist der Nachteil? Wo klemmt's? Wo hakt's? Wo taugt's nicht? Wäre bei den fünf Kandas nichts Nachteiliges, würden sich die Leute nicht abwenden, könnten sie gar nicht. Und drittens, wie kann man raus? Wie kann man sich lösen? Gäbe es die Möglichkeit, nicht von den fünf frei zu werden, könnten wir auch Nirvana nicht erreichen. Und so hechelt er das durch und sagt am Ende, ja, ich habe festgestellt, was die schönen Seiten sind, die Schokoladenseite, ist das Dunkle dabei, ist das Kleingedruckte der Existenz und wie das Ende davon ist. Und jetzt will ich euch nicht länger quälen, wir können den ganzen Abend darüber reden, was er alles untersucht hat, nämlich die fünf Kanda nach einer anderen Methode. Er hat sich gefragt, was hat es mit der Welt auf sich? Er hat sich gefragt, wie gehe ich mit den Göttern um? Weiß ich da Bescheid? Und er hat sogar gefragt, und das hat mich selbst erstaunt, die fünf Heilsfähigkeiten. Selbst da hat er gefragt, was ist der Vorteil davon, was ist die angenehme Seite, was ist die unangenehme Seite und wie kann man sie überwinden. Also das ist schon erstaunlich, wie weit er gegangen ist und immer dieselbe Analyse, was bindet die Menschen, was macht sie frei und wie kommen sie praktisch frei. Und zum Schluss noch zwei Beispiele, um zu zeigen, wie diese Dinge bei dem Buddha sehr ins Detail nochmal gehen und auf der anderen Seite unglaublich weit umfassend sein Blick ist. Ich will noch erwähnen, dass er auch die sechs Innen- und Außengebiete betrachtet hat, die ähnlich wie die fünf Daseinsfaktoren auch sowas wie Grundmuster des Daseins und der Existenz ausmachen. So. Kommen wir wieder zu einem Brahman, das sind ja immer die, die Fragen stellen und sich irgendwie querlegen oder so. Und da kommt einer, Janusoni heißt der, der taucht öfter mal auf, und sagt, sag mal Buddha, wie ist denn das bei dir mit Sexualität? Du bist so Asket, nicht? Wie ist denn das bei dir mit dem Reinheitswandel? Ist der bei dir in Ordnung? Antwort, wenn bei einem der Reinheitswandel in Ordnung ist, dann bei mir. Weil ich mich da von anderen Asketen deutlich unterscheide. Warum? Da gibt es Asketen, die verzichten auf den sexuellen Akt. Machen die. Aber dann lassen sie sich von Frauen massieren und lassen sich die Haare waschen und lassen sich so ein bisschen ölen, nur eincremen. Machen die noch. Ich nicht. Andere verzichten auch darauf, aber sie flirten noch mit Mädchen, ja? Shaken noch, reden mit ihnen noch. Ja? Ich nicht. Andere verzichten auch darauf, aber sie gucken den Mädels nach. Ja? Wenn der eine da vorbeiläuft, dann gucken sie noch von links nach rechts, bis sie verschwunden ist. Ich nicht. Die anderen sind weiter auch und verzichten auf das Gucken, aber sie hören, da war eine weibliche Stimme. Und selbst wenn eine Frau weint oder lacht oder sich ärgert, ist immer noch Interesse. Ja. Ich nicht. ist vorbei. Und dann geht es so weit, dass er sagt, ja, da gibt's Menschen, die haben mit Sexualität im engen Sinn nichts mehr zu tun, aber mit den Sinnesfreuden, mit den Sinnesfreuden über die, ja, Körpersinne, da haben die noch Interesse. Oder sie leben den Reinheitswandel, um nach dem Tod jenseits bei den Göttern geboren zu werden. Bei mir alles das nicht. Und die Bilanz, die er zieht, solange ich bei mir selber auch noch diese 7 Verstrickungen sah, sie nicht aufgelöst sah, da betrachtete ich mich noch nicht in der vollkommenen Erwachung erwacht. Ja? Erst in dem Moment, wo man sich 7-fach von diesen, das waren 7 Beispiele, die ich genannt habe, 7-fach völlig frei gemacht hat, erst dann kann man sagen, ich führe den Reinheitswandel. Vorher nicht. Sonst heißt es, man ist immer noch im Joch der Erotik verstrickt. Ja. Also das ist jetzt mal ein praktisches, lebensnahes Beispiel. Das ist nicht sehr abstrakt, das ist dann ganz, ganz nah an Erfahrung. Was es bedeutet, ein Buddha zu sein, wirklich frei zu sein. Und frei sein heißt nicht nur das Allergröbste hinter sich zu haben, sondern gerade die feinsten, die letzten Verästelungen, die immer noch irgendwo an Weltliches binden, wenn man die vollkommen gekappt hat, dann ist man in der Lage, zu Recht zu sagen, ich bin befreit, vorher nicht. Und ein letztes Beispiel, um das ganze Panorama euch nochmal klar zu machen, das sind die 9 Erreichungszustände. Der Buddha war nicht nur ein Theoretiker, der sehr genau über Existenz Bescheid wusste und alles erklären konnte, sondern er war ein absoluter Praktiker, der sich überall nun von Erfahrung aus auskannte. Der war sozusagen überall an Erfahrung reich und konnte die Dinge direkt sehen. Und es war einer, der alle Daseinsbereiche kannte. Wir kennen auch den Daseinsbereich Mensch so ein bisschen in einem engen Umfeld. Der Buddha kannte das auch, aber er kannte auch die untermenschlichen Daseinsbereiche, die übermenschlichen Daseinsbereiche. Und alle diese Erlebnisformen, die über das Sinnliche hinausgingen, also die 4 Vertiefungen, die 4 Jhanas, sprich die brahmischen Erreichungszustände, die 4 Formlosigkeiten, von denen ich sprach, und die Auflösung von Form und Gefühl. Das ist sozusagen Ende Fahnenstange. Und sein Ergebnis war, wenn all das erledigt ist, ja, nicht nur mal so einen höheren Bewusstseinszustand erleben und denken, oh, ich kann eigentlich nichts anderes sein als ein Buddha. Ja, aus Ahnungslosigkeit heraus, welche Bewusstseinsmöglichkeiten, welche Erfahrungsmöglichkeiten überhaupt gibt. Ja. Das hört man sehr oft, dass Menschen mal irgendwas, einen Lichtblitz sehen, das war die Erleuchtung. Yippie. Ja. Nichts davon. Also wenn man alle Erfahrungsmöglichkeiten durchschaut und zu allen sagt, da habe ich nichts mehr mit zu tun, dann kann man ein Buddha sein oder man ist mal ein Buddha und kann auch von sich behaupten, das ist so. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, es ist klar geworden, wie einerseits im Leben des Buddha sozusagen diese Erfahrung, ja, Erwachen, Befreiung sich manifestiert hat und wie auf der anderen Seite das inhaltlich prall gefüllt ist, wirklich mit dem Durchdringen der Realität in seiner Gesamtheit und auch mit dem absoluten Loslassen bis in die letzten Verästelungen hinein. Und das ist unser Lebensprogramm ab jetzt, würde ich sagen. Möge es so sein, würde Upako sagen. Ja. Schön wär's. Ja.